Das ist das Thema für heute. Könnt ihr schon mal so ein bisschen drauf einrichten? Der erste Johannesbrief. Damit fangen wir heute an. Ein Augenzeuge berichtet oder keine Fake News. Jetzt so die Überschrift. Ich bin ein Skeptiker. Und wer mir schon mal eine WhatsApp-Nachricht weitergeleitet hat, der hat das festgestellt. Sorry, ihr Lieben. Ne? Also diese ist die letzte gewesen, die ich gekriegt habe. Und ich wollte es einfach nur mal erzählen. Das war so ein Aufruf vom Papst, an einem bestimmten Abend um 21 Uhr für Christen im Irak zu beten, weil die größte christliche Stadt im Irak von Terroristen eingenommen wurde. Beten ist immer gut, bin ich ganz dafür. Aber wenn dann da steht, bitte an alle weiterleiten oder sowas ähnliches, dann macht mich das skeptisch. Komisch ist auch, dass der Name dieser Stadt nicht genannt ist und dann von dieser seltsamen Terrorgruppe, da hatte ich auch noch nie was gehört. Also das Internet anwerfen, wenn der Papst sowas verbreitet, ne, dann findet sich bestimmt auch da was. Und was findet man? Die Meldung ist 4 Jahre alt und war auch damals schon nicht ganz korrekt. Der angebliche Name dieser Terrorgruppe ist eigentlich ein älterer Name der eingenommenen Stadt. Und auch damals gab es gar keinen Aufruf vom Papst. Also im Grunde eine Fake News, eine Falschmeldung, wenn auch eine wohlmeinende, und gut beten machen wir mit. Ne? Aber nicht speziell für diese Stadt in dieser Situation, dafür passte es halt nicht mehr. Weniger wohlmeinend ist es bei vielen anderen Gelegenheiten gewesen mit solchen Fake News, solchen Falschmeldungen. Schon mancher Politiker musste sich dagegen wehren. Man sagt, der letzte US-Wahlkampf wurde womöglich wesentlich davon mit beeinflusst. Bei uns in Deutschland wurde schon viel Falsches über Flüchtlinge verbreitet. Und oft gibt es ideologische Gründe für Fake News. Irgendwie Menschen, die irgendwas erreichen wollen. Manchmal geht es aber auch einfach nur ums schnöde Geld, weil sich mit sensationellen Meldungen wunderbar Werbeeinnahmen generieren lassen. Und ich muss gestehen, ich bin in letzter Zeit zunehmend skeptisch geworden. Bei all diesen möglichen Meldungen und alles, was da so kommt, egal ob in der Zeitung oder im Internet, die Information ist gar nicht mehr sicher. Und ich merke auch, die Journalisten machen damit. Die haben zum Teil dermaßen schlecht recherchiert, dass sich einem die Haare sträuben. Und das merkt man schon als lesender Laie. Es gibt so viele konkurrierende Wahrheiten und noch mehr Unwahrheiten. Und ich glaube, eine gewisse Skepsis ist gar nicht schlecht. Übrigens, auch die evangelische Kirche hat letztes Jahr kurz vor Weihnachten eine Fake News enttarnt. Weihnachten ist nicht das Fest der Liebe, sondern das Fest der Menschwerdung Gottes und seiner Liebe zu uns Menschen und erst infolgedessen das Fest der Liebe bzw. der Nächstenliebe. Recht haben sie. Die Botschaft von der Menschwerdung Gottes und von seiner Liebe zu uns Menschen, die hatte es irgendwie schon immer schwer. Und wurde immer schon mal wieder verdreht. Und es gab schon immer Menschen, die diese Botschaft grundsätzlich auch für Fake News gehalten haben. Auch ich erinnere mich an Situationen, schon als Christ, in denen ich über Bibelstellen gestolpert bin. Und da habe ich mich gefragt, ob das alles so stimmt, was ich so glaube. Zweifel kamen auf, wollten mich durcheinander bringen. Sind das mit Jesus alles womöglich Falschmeldungen? Fake News. Vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht haben wir auch Leute hier unter uns, die sich insgeheim nicht so sicher sind, ob ihr christlicher Glaube wirklich richtig ist. In dieser Predigt heute möchte ich hauptsächlich einen einzigen Punkt uns vor Augen führen. Es gibt nämlich einen wichtigen Grund, warum wir vom christlichen Glauben wirklich überzeugt sein können. Oder vielleicht haben einige auch von uns schon versucht, anderen von Jesus zu erzählen. Wer Jesus lieb hat, der möchte auch anderen diese Beziehung ermöglichen. Ich hoffe, dass wir das alle wollen. Und ich hoffe, dass wir alle versuchen, andere Menschen zum Glauben einzuladen. Aber wenn ihr das schon getan habt, dann seid ihr gewiss auch schon mal so auf Skepsis gestoßen bei eurem Gegenüber. Die Leute haben euch nicht geglaubt. Sie halten den christlichen Glauben vielleicht für ein geschichtliches Phänomen, das hauptsächlich aber auf Legenden basiert. Ganz bestimmt nicht auf Fakten. Was könnten wir solchen Skeptikern entgegnen? Gibt es ein gewichtiges Argument, das wir für die Glaubwürdigkeit unserer Botschaft ins Feld führen könnten? Ich denke, das gibt's. Und das will ich euch heute sagen. Wir beginnen eine neue Predigtreihe. Eine Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Und heute würde ich euch hauptsächlich mal so die Hintergrundinfos für diesen Brief geben, bevor wir dann nächsten Sonntag so in die einzelnen Themen einsteigen. Und wir werden es thematisch anschauen, nicht der Reihe nach, Vers für Vers, sondern mehr so einige Themen ausgreifen, die Johannes in seinem Brief anschneidet, weil er interessanterweise immer wieder zu verschiedenen Themen zurückkommt, wie so, als würde er die Themen umkreisen und dann kommt er immer wieder drauf zurück. Und wir gucken so ein bisschen quer durch den Brief. Also, für heute habe ich aber nur einen Punkt. Was als christlicher Glaube seit Jahrhunderten weitergegeben wird, ist tatsächlich glaubwürdig. Die Botschaft von Jesus ist glaubwürdig. Wir haben es da nicht mit Falschmeldungen zu tun. Jesus selbst ist glaubwürdig und verlässlich, so sehr, dass man sein Leben darauf bauen kann. Warum? Weil es verlässliche Zeugen dafür gibt. Und einer davon ist der Apostel Johannes. Aber lasst mich zunächst mal so ein paar Takte über den Johannesbrief sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, was so die nächste Folie ist. Na, wir lassen das ruhig schon mal stehen, das lesen wir dann gleich. Also, ich gehe davon aus, dass dieser Brief tatsächlich von Johannes geschrieben wurde. Johannes, diesem Jünger und Apostel Jesu Christi. Das sehen nicht alle theologischen Kommentatoren so, aber es gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen dem Evangelium des Johannes und diesem Brief. Und bis hin in die Formulierungen, vor allem aber auch inhaltlich. Das spricht einfach für mich dafür. Auch die ganzen Kirchenväter, die ganz frühen, die waren sich darin einig, dass Johannes, der Jünger, diesen Brief geschrieben hat. Und wenn so nah dran an einem Ereignis die Leute sich darüber sicher sind, dann genügt mir das als Hinweis auf die Verlässlichkeit dieser Nachricht. Man nimmt allgemein an, dass der Brief etwa im Jahr 90 geschrieben wurde, vielleicht ein bisschen davor. Johannes lebte in der Zeit wahrscheinlich in Ephesus, wo er nach dem Krieg in Israel so 66 bis 70 übergesiedelt sein soll. Er gründete dort Gemeinden, war einer der wichtigsten Leiter in Kleinasien. Wenn wir Johannes in seinem Brief zuhören, dann bemerken wir, dass dort nicht in erster Linie ein Theologe schreibt. Also es ist nicht so eine theologische Abhandlung, sondern Johannes schreibt als Pastor. Er hatte konkrete Christen in konkreten Gemeinden mit konkreten Problemen vor Augen. Und wahrscheinlich schrieb er an die Gemeinden seiner Umgebung in Kleinasien, wo Ephesus so das Zentrum war. In dieser Gegend hätten dann auch die Gemeinden gelegen, die in der Offenbarung 2 bis 3 erwähnt werden. Johannes ging es in erster Linie darum, seine geliebten kleinen Kinder, wie er die Christen in den Gemeinden nennt, zu schützen. Also die geliebten kleinen Kinder, die wieder schützen durch das, was er da sagt. Ein echter Pastor. Wovor mussten die Christen geschützt werden? Vor falschen Lehren, die sich so in den Gemeinden breit gemacht hatten. Offensichtlich hatten Einzelne irgendwelche Lehren verbreitet, die nicht mehr ganz mit dem übereinstimmten, was ursprünglich über Jesus weitergegeben worden war. Das muss einen vielleicht nicht sonderlich wundern. Denn Kleinasien und vor allem Ephesus, die waren dafür bekannt, dass dort viel Synkretismus entstand, also so Religionsvermischung. Die Menschen waren aufgeschlossen, intellektuell aktiv, neue Lehren wurden gern gehört und dann mit alten Glaubensüberzeugungen gemischt. Anscheinend hat sich diese Haltung auch in den christlichen Gemeinden dort dann breit gemacht, weil das war so die Lebenssituation. Sie kannten das gar nicht anders. Es war einfach so, macht man das, ne? Und so gab es dann wohl falsche Lehre, also zum Beispiel die falsche Lehre, dass Jesus Christus nicht wirklich Gott gewesen ist. Dass es gar nicht gewesen sein konnte. Ihrer Meinung nach konnte sich der Gott aller Götter, also dieses hohe Wesen, nicht mit menschlichem Fleisch mischen. Das ging gar nicht in ihrer Vorstellung. Ein heiliger Gott kann nichts gemein haben mit so einer vergänglichen und bösen Welt. Und deshalb wurde zum Beispiel auch geleugnet, dass Gott der Schöpfer ist. Denn die Welt ist böse und ein richtig guter Gott kann sowas Böses nicht schaffen. Oder es wurde geleugnet, dass Jesus leibhaftig zur Welt gekommen ist. Das muss irgendeine andere Lösung dafür geben. Also leibhaftig war er das nicht. Und es wurde geleugnet, dass Jesus Christus nach seinem Kreuzestod tatsächlich körperlich auferstanden ist. Und Johannes hat gesagt, jetzt aber mal Schluss damit. Was die da lehren, das ist wirklich falsch. Wirklich falsch. Es hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir Apostel euch beigebracht haben. Wir haben euch die Wahrheit gelehrt und diese falschen Propheten, die haben die Wahrheit verdreht. Schluss damit. Fake News. Ich glaube, wenn es das Wort damals schon gegeben hätte, wenn Johannes hätte es benutzt. Also, was diese falschen Lehrer dort lehren, das ist einfach falsch. Es ist fake. Das englische Wort für Fälschung, für einen Schwindel, eine Täuschung. Es wirkt vielleicht bis zu einem gewissen Grad plausibel und richtig. Aber es ist doch falsch, frei erfunden. Johannes tritt in seinem Schreiben wirklich so als Apostel auf. Also ganz klar, einer, der Bescheid weiß und der Autorität hat. Er unterscheidet ganz klar zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Licht und Dunkelheit. Er hat keine Angst, seinen Lesern auf die Füße zu treten. Also er sagt nicht sowas wie, ihr Lieben, könnte es nicht sein, dass ihr euch da ein bisschen irrt, vielleicht? Ne? Prüft es doch bitte noch einmal, ob ich nicht doch recht haben könnte. Nichts davon, sondern knallhart Kante, das ist falsch und das ist richtig. Diese Lehren sind falsch, Ausrufezeichen. So ungefähr kommt es bei ihm rüber. Weitere Diskussion unnötig. Und es besteht auch gar nicht die Möglichkeit, die verschiedenen Meinungen als gleichwertige Wahrheiten nebeneinander stehen zu lassen. So wie das heute ganz gern mal versucht. Oh, der hat ja recht, irgendwie. Lass ihm doch seine Wahrheit. Nein. Falsch ist falsch. Richtig ist richtig. Lüge ist Lüge und Wahrheit ist Wahrheit. Und wer sich Christ nennen will, der muss die Wahrheit kennen. Er muss die Wahrheit glauben und weitergeben. Sonst ist er einfach kein Christ. Aber woher hat Johannes diese feste Überzeugung? Warum ist er sich so sicher bei dem, was er sagt? Und für uns vielleicht noch wichtiger, wie können wir denn sicher sein, dass wir seinen Aussagen vertrauen können? Könnte es nicht sein, dass die anderen, also die er als ihr Lehrer bezeichnet, doch irgendwie recht haben? Was macht Johannes vertrauenswürdiger als andere? Was macht seine Botschaft glaubwürdiger als andere Lehren? Und ich denke, dafür gibt es ein gravierendes Argument. Johannes war von Anfang an Augenzeuge. Er spricht aus eigener Anschauung, aus eigenem Erleben. Und gleich am Anfang seines Briefes macht er das deutlich. Und jetzt lesen wir das einmal von Vers 1 im ersten Kapitel im ersten Johannesbrief. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Soweit mal die ersten vier Verse nur. Also nochmal, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Wovon Johannes erzählt, er hat es gehört, er hat es gesehen mit seinen eigenen Augen und er hat es sogar berührt. Johannes ist ein Ohrenzeuge und ein Augenzeuge und ein Handzeuge. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber das war er. Er hat es berührt. Schon etwa 300 Jahre vor Johannes hat der römische Dichter Plautus erkannt, ich habe das mitgebracht, ein Augenzeuge wiegt mehr als 10 Gerüchte. Sehen bedeutet Glauben überall auf der Welt. Aber wofür ist Johannes Zeuge? Was hat er denn gehört, gesehen und angefasst? Das Wort des Lebens, heißt es hier in dem Text. Und damit ist Jesus gemeint. Johannes hat so viel intensive Zeit mit Jesus verbracht, dass für ihn keine Zweifel mehr bestanden, mit wem er es da zu tun hatte. Keine Zweifel. Johannes hat erkannt, dass Jesus von Ewigkeit her beim Vater war und dass er aus der jenseitigen Welt zu uns auf die Erde gekommen ist. Für Johannes ist in seiner Zeit mit Jesus, in dieser Zeit, die er mit Jesus verbracht hat, klar geworden, bei diesem Menschen, bei diesem Mann, haben wir es wirklich mit dem Sohn Gottes zu tun. Und deshalb bezeugt Johannes im Grunde nichts anderes als dies. Er hat Gott gehört, gesehen und sogar berührt. Denn als der Sohn Gottes in unsere zeitliche Welt kam, da kam mit ihm auch seine Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Jesus hat die Gemeinschaft mit seinem Vater mitgebracht auf unsere Erde. Und das bedeutet, wer Jesus gehört hat, der hat durch ihn den Vater im Himmel sprechen hören. Wer Jesus gesehen hat, der hat in ihm den Vater gesehen. Und wer Jesus kennengelernt hat, wer ihn berührt hat, der hat den kennengelernt, der eins ist mit dem Vater. Johannes war also ein Zeuge, der ganz, ganz nah dran war. Und deshalb sind seine Aussagen ausgesprochen wertvoll für jeden, der etwas über Gott erfahren möchte. In Vers 3 gibt Johannes einen Grund an, warum er und die anderen Apostel so begeistert ihre Zeugenaussagen weitergegeben haben. Er sagt, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Ihr hört, es geht um Gemeinschaft. Also um eine intensive Verbindung untereinander. Genau das hatte Johannes erlebt. Bei ihm war eine tiefe Verbindung zu Jesus entstanden und über ihn auch eine tiefe Verbindung zu Gott, zu dem Vater im Himmel. Diese Verbindung, die wünscht er dann auch allen anderen Menschen. Sie ist so einzigartig, so besonders, so lebensverändernd, dass er anderen die gleichen Erfahrungen gönnt, die er selbst gemacht hat. Und ich glaube, jetzt wird klar, warum Johannes so vehement wird, wenn jemand falsche Lehre über Jesus verbreitet. Es geht eben nicht nur um eine Lehre. Es geht um eine Beziehung. Das ist was völlig anderes. Das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, ist keine Nachricht im Sinne von Information. Nein, das Evangelium ist die Beschreibung von einer Beziehung, die eigentlich undenkbar ist. Und doch ist sie passiert. Die gute Nachricht von Jesus, das sind Zeugenaussagen von Menschen, die Jesus persönlich kennengelernt haben, die eine Verbindung mit ihm haben, eine Beziehung. Die gute Nachricht ist auch die Einladung in einen ganz besonderen Freundeskreis hinein. Das Neue Testament geht sogar noch weiter. Es ist die Einladung in eine ganz neue Familie. Das ist die gute Nachricht. Hinein in eine Verbindung, in eine Beziehung. Da soll es hingehen. Und Johannes sagt, wir wollen, dass ihr das auch erlebt. Wir wollen, dass ihr es zusammen mit uns erlebt. Wir wollen, dass ihr dazugehört. Johannes hat diese Beziehung als etwas absolut Erfüllendes erlebt. In der Verbindung mit Jesus und mit Gott hat er eine tiefe Freude geschenkt bekommen. So steht es in Vers 4. Und diese Freude, die wünscht er auch allen anderen. Ist doch klar, dass es ihm dann gegen den Strich geht, wenn irgendwelche Leute hergehen und aus der Beziehung eine bloße Lehre machen. Jesus kann nicht Gott gewesen sein, weil Gott sich nicht mit schäbigen Menschen verbindet. Irgend so etwas. Für Johannes ist das eine dermaßen bräsige Aussage. Sowas kann nur jemand sagen, der keinerlei Ahnung hat. Er, Johannes, hat Jesus kennengelernt und er wusste zu 100%, dass er dabei Gott begegnet ist. Natürlich geht ihm der Hut hoch, wenn irgend so ein dahergelaufener Hansel unqualifizierten Blödsinn erzählt. Wie soll irgendeiner, der nicht dabei war, es besser wissen als Johannes, der Jesus persönlich begegnet ist? Kann nur Unsinn erzählen. Und deshalb, ihr Lieben, haben wir hier im Grunde das Argument gegen unsere eigenen Glaubenszweifel. Und auch gegen die skeptischen Anfragen der Menschen, denen wir von Jesus erzählen wollen. Am besten führen wir uns vor Augen, was am Anfang unseres Glaubens steht. Das kann unsere eigenen Zweifel schon mal auflösen. Und vielleicht kann es auch ein wenig an der Skepsis unserer Mitmenschen kratzen. Am Anfang unseres Glaubens steht der wahrhaftig Mensch gewordene Sohn Gottes. Er war wirklich auf dieser Erde. Wir wissen das, weil Menschen ihm begegnet sind und von ihm erzählt haben. Und diese Menschen wurden durch ihre Begegnung mit Jesus so fest davon überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist, dass sie sich nicht mehr davon haben abbringen lassen. Das waren Menschen, die nah genug mit ihm zusammengelebt haben, um zu erkennen, ob er ein Scharlatan ist oder nicht. Und was haben sie nicht alles erlebt? Jesus war einer, der völlig anders gelehrt hat als alle anderen, mit Vollmacht. Das hat sie schon mal umgehauen. Dann haben sie seine Wunder gesehen. So vieles, was er getan hat, was noch nie jemand vorher getan hat. Oder sie haben seinen Tod betrauert und später sind sie ihm nach seiner Auferstehung wieder begegnet. Das war nichts Normales. Das musste der Sohn Gottes gewesen sein. Es war so klar und überzeugend. Durch das, was sie erlebt haben, waren Johannes und die ganzen anderen Apostel völlig überzeugt. So überzeugt, dass sie ihr eigenes Leben dafür gegeben haben. Dieser Zeugendienst, der überzeugt auch mich von der Wahrheit ihrer Botschaft. Weil die haben sich wirklich daran hingegeben. Und das hört es ja nicht auf an dieser Stelle. Es hört nicht auf, dass ich Jahrhunderte alte Zeugenaussagen Glauben schenken muss. Da hört es nicht auf. Denn diese Zeugen laden mich ein in eine Verbindung mit Jesus. Ich kann eine Beziehung mit ihm beginnen, das sagen sie. Es wird eine Beziehung mit ihm und mit Gott, dem Vater und mit anderen Christen. So steht es hier im Text. So war es von Anfang an. In Beziehungen hat Jesus die Liebe Gottes weitergegeben. Unser Glaube bleibt also nicht bei einem Fürwahrhalten stehen. Er ist ein Beziehungsglaube, ein Erfahrungsglaube. Indem ich mich auf Jesus und auf die anderen Christen einlasse, erlebe ich, dass dieser Glaube wahr ist. Ich erlebe es einfach. Genauso wie Johannes es erlebt hat. Es gibt nichts Überzeugenderes als eigene Erfahrungen. Johannes war nicht nur ein Lehrer irgendeiner Theologie oder irgendwelcher Glaubenssätze. Er kannte die Wahrheit persönlich, denn er wusste, die Wahrheit ist eine Person, Jesus. Und deshalb war Johannes einer, der Menschen einlädt. Er hat sie eingeladen, Jesus kennenzulernen, so wie er selbst ihn kennengelernt hat. Die Autorität von Johannes, die lag darin, dass er Jesus sogar berührt hatte. Er wusste, dass er echt war. Kein Fake. Und seine Einladung, die war nicht die Einladung eines Lehrers, der Gelerntes weitergibt, sondern die eines Zeugen, der Erlebtes weitergibt. Und seit Johannes, seit den ersten Jüngern, gibt es eigentlich eine ununterbrochene Kette von Beziehungserfahrungen, wenn man so will. Es sind immer wieder Zeugen, die zum Glauben einladen. Menschen, die erlebt haben, dass es wahr ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und das erlebt. Sie sind Zeugen, weil sie es erlebt haben, für sich persönlich, dass das stimmt, was die anderen ihnen vorher bezeugt haben. Das heißt für uns, wir müssen uns keiner Lehre anvertrauen beim christlichen Glauben, keiner Theologie, keinen Glaubensaussagen. Auf das Wort von Zeugen hin können wir uns auf eine Beziehung einlassen. Und darin werden wir die Wahrheit selbst finden. Und dann werden wir selbst zu Zeugen für diese Wahrheit. Und daraus ergibt sich von selbst eigentlich eine Einladung. Hier stehe ich als Zeuge für die Wahrheit. Jesus lebt. Er hat dich lieb, so wie er mich lieb hat. Und er will eine Beziehung mit dir haben. Willst du diese Einladung annehmen? Es genügt ihm nicht, dass du nur eine Anzahl von Aussagen über den christlichen Glauben für wahr hältst. Dann wirst du morgen schon von konkurrierenden Aussagen umgeworfen. Und es genügt auch nicht, dass du irgendein nebulöses, religiöses Prinzip anerkennst, wie zum Beispiel, dass Gott Liebe ist. Das führt dann zu solchen Fehleinschätzungen wie Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und man weiß gar nicht mehr, welche Aussagen über Jesus und Gott überhaupt noch richtig sind. Solch ein göttliches Prinzip, das kommt der Wahrheit vielleicht sehr nahe. Und es wird dir vielleicht auch in vielen Situationen helfen. Aber es kann dich genauso einfach auch auf irgendwelche Abwege führen. Wenn du nicht die ganze Wahrheit zulässt, die ganze. Es ist einfach nicht die Fülle, zu der Jesus dich eingeladen hat. So ein Prinzip. Jesus will mit dir eine lebendige Beziehung haben. Er will, dass du ihn erlebst, und zwar in allen Lebensbereichen. Das erst macht die Freude vollständig. Erst das, die Beziehung. Okay, die Einladung steht jetzt im Raum. Sie steht heute sogar hier in Form eines Tisches. Das Abendmahl ist gerichtet. Das Abendmahl ist die Feier der Menschen, die eine Beziehung mit Jesus angefangen haben. Das Abendmahl ist im Grunde ein Erlebnismahl, in dem mir spürbar bewusst wird, Jesus ist für meine Sünden gestorben und er ist auferstanden, damit ich mit ihm leben kann. Wir feiern das absichtlich immer wieder, um uns immer wieder daran zu erinnern. Da spüren wir, wie wahr unser Glaube ist. Auch wenn du längst noch nicht alles verstanden hast, noch nicht bis ins Detail kapiert hast. Wenn du in eine Verbindung kommen willst mit Jesus und mit den Menschen, die schon eine Beziehung mit Jesus haben, dann komm doch nachher einfach mit nach vorne. Nimm die Einladung an. Öffne dein Leben für Jesus. Das ist eigentlich gar kein großer Schritt. Von einem für Wahrhalte glauben zu einem Erlebnisglauben. Komm mit und tritt ein in den Kreis der Zeugen und erlebe Jesus für dich selbst. Amen.